Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de. Und heute Morgen habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar den guten Herrn
Eilmeister. Guten Morgen, Kinder.
Guten Morgen, Markus. Hi, grüß dich. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir.
Ja, ich schmeiß halt auch einen kleinen Blog. jchunk.de heißt der, aber wir beschäftigen uns nur eigentlich mit ziemlich obskuren japanischen Zeug in der Regel.
Also obskures japanisches Zeug?
Nichts, was die Masse eigentlich ansprechen sollte.
kannst du mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, sehr gerne. Gerade hatten wir ein Special über, da ist ja ein Wiederspiel gerade rausgekommen. Senran Kakura, Shinobi Versus heißt das. Was das erste Spiel war, was sich jetzt mal in die Hunderttausende verkauft hat. Mhm. Aber auch bloß, weil es alles weibliche Ninjas mit Riesenbrüsten sind. Und da hatten wir ein 6-Tage-Special.
6-Tage-Special?
Ja, ja.
Da haben wir sowas, ja.
Super, ja. Die Woche der großen Brüste hatten wir da.
Aha. Und da sind euch noch nicht irgendwelche Leute auf die Barrikaden gesprungen und haben gesagt, das geht nicht, das hier gerade Sexismusdebatte und so. Das
ich habe es mit einer Freundin zusammen gemacht.
Ach so. Okay, um sich da ein bisschen abzusichern vielleicht.
Ja, ja, ja.
Okay, aber ansonsten, wenn man sich bei euch umguckt, man findet auch sehr viel, also abgesehen von Spielen mit großen Brüsten, auch sehr viele andere sehr coole Sachen, habe ich gesehen. Also ihr habt da zum Beispiel auch immer wieder so Sendungen, wo ihr sehr unbekannte Spiele irgendwie vorstellt und sowas alles. Ist.
Ja, genau, das ist halt so der Haupt... Das ist mein Hauptanliegen halt, dass man jetzt halt die Spiele jetzt auch halt hauptsächlich auch älteren Kram mit Super Nintendo, Saturn, PlayStation, keine Ahnung, also jetzt nicht bloß tausendmal sagt, dass jetzt Contra und Castlevania das beste Spiel der Generation ist, sondern Spiele, die ähnlich sind, aufzuführen und ja, die wahrscheinlich nicht allzu viele Leute kennen.
Also dann ist im Grunde genommen so, wenn jemand jetzt wirklich ernsthaft vorhat, so ein bisschen einzusteigen in die japanische Spielszene und dort auch mal so ein paar Sammler und Raritäten zu finden, dann sind die bei euch wahrscheinlich richtig aufgehoben, ne?
Ich denke schon, vielleicht ein bisschen Vorkenntnis sollte da sein. Also wie gesagt, also wir setzen dann schon das ein oder andere Spiel jetzt voraus. Aber kann jeder gerne mal vorbeischauen, wer mal den Lust hat auf jetzt halt nicht den Mainstream, den man überall sieht.
Aber wir haben heute ein Spiel als Thema, was jetzt nicht ganz so unbekannt ist. Im Gegenteil, das ist eigentlich ein ziemlich großer Klassiker. Und zwar geht es um Under Defeat. HD. Jo. Also eine HD-Neuauflage von den vielen, die es so in letzter Zeit jetzt gibt. Diesmal von einem, wenn ich mich nicht irre, Dreamcast-Spiel.
Genau, von 2005 war eins der letzten Dreamcast-Spiele.
Mhm. Und ist umgesetzt worden jetzt für die 360 und für die PlayStation 3. Mhm. Und ja, es ist im Grunde genommen, ja, Bullet-Hell-Shooter ist es ja nicht ganz, ne? Aber es ist schon.
Wirklich, das ist eigentlich ziemlich klassisch.
Mhm. Also, wie beschreibt man es? Ist es ein Arcade-Shooter? Ein Schmupp?
Es ist auf jeden Fall ein Arcade-Shooter.
Ja.
Ja. In Japan sagt man eigentlich auch gar nicht Schmupp. Das ist bloß so ein westliches Ding. Das sagt man eigentlich Shooting SDG. Aber Shooter sind halt im Westen was anderes.
Also wenn ich Schmupp sage, dann kreuzen sich dir die Fingernägel oder was?
Ja, nee.
Aber gut, Under Defeat, Dreamcast-Klassiker, du bist da mit einem Helikopter unterwegs und im Grunde genommen passiert das, was man von sehr vielen Shoot'em-Ups kennt. Also man fliegt von unten nach oben in den Bildschirm hinein und schießt alles ab, was einem vor die Flinte kommt. Und damit hätten wir dieses Spielprinzip fast komplett beschrieben. Eine Besonderheit, die es gibt, ist, da es ja ein Helikopter ist, kann er sich immer in einem bestimmten Winkel drehen, ne?
Genau, nach links und rechts. Wenn man den Schussknopf loslässt, kann man halt ein bisschen schwenken, so um die 45 Grad. Und wenn man dann wieder drückt, dann bleibt man in der Richtung hängen und kann halt seine Gegner besser anvisieren.
Was, wenn man so diesen Standard gewohnt ist, also sein Schiff bewegen und immer nur nach geradeaus schießen, ja doch schon eine ganz schöne Umgewöhnung ist, wenn man es zum ersten Mal spielt. Ich habe es eingelegt, ich kannte die Dreamcast-Version, habe ich damals nie gespielt und ich habe gedacht, was ist hier los?
Ja, das ist eigentlich das Prinzip, was viele Dual-Stick-Shooter eigentlich jetzt haben, aber damals hast du halt diese Steuerungsmöglichkeit noch nicht gehabt und da war das jetzt eigentlich dann so eine Zwangshilfe, aber habe ich mich eigentlich damals ganz gut reingefunden und hat jetzt eigentlich beim HD-Remake auch keine großen Probleme.
Ja, das Coole ist ja, dass man in der Steuerung ziemlich die Wahl hat, wie man das steuern möchte. Also man kann diese Bewegungsänderungen, also in welchen Winkel man jetzt da einsteigt, dann auch invertieren, wenn einem das besser...
Das war ziemlich ungewöhnlich eigentlich auch, also diese Invertierung damals, weil gut, hier ist es jetzt ja eigentlich auch normal, dass jeder bei seinem Ego-Shooter die Steuerung invertieren kann, aber in Japan ist das ein bisschen anders. Aber war ich froh drüber, weil ich spiele auch lieber so als normal.
Und es gibt ja auch tatsächlich, du sagst es ja schon, diesen Dual-Stick-Modus. Also als ich den in den Optionen entdeckt habe, habe ich das Spiel gerockt.
Weil ich habe ihn kein einziges Mal versucht.
Weil ich tatsächlich mit so Sachen wie Geometry Wars so ein Stück weit groß geworden bin. Also ich habe früher auf einer Amiga sehr viele solcher Spiele gespielt und dann erstmal eine Pause gemacht. Also von den japanischen Klassikern von Cave und so zum Beispiel gar nichts mitgekriegt, bis die jetzt alle so auf den Konsolen rauskamen. Das war so mein erster Berührungspunkt. Und deswegen fühlte ich mich mit dieser Steuerung direkt zu Hause. Also wenn man mit der klassischen Arcade-Spielhallensteuerung nicht klarkommt, dann kann man auch die Dual-Stick-Steuerung nehmen und man schießt dann im Prinzip in die Richtung, in die man drückt.
Aber du kannst ihn nicht im Kreis drehen, oder? Du kannst dann auch schon so jetzt halt 45 Grad nach links, 45 Grad nach rechts.
Genau, ja, also das sind immer diese 45 Grad, also immer die, das ist so eingeschränkt. Und es macht aber auch, wenn man das Spiel vor allen Dingen, es gibt jetzt einen neuen Breitbildmodus. Früher war das natürlich alles vertikal in die Länge gezogen. Wie nennt man dieses Bildformat?
Das ist Tate heißt es.
Aha.
Und also das normale, das ist halt eigentlich nicht 4:3, wie die Monitore waren, sondern 3:4 ist das. Da wird halt dann quasi der alte Röhrenmonitor um 90 Grad gekippt, dass du dann das Spielhallenbild hast.
Was cool ist, habe ich in den Optionen gesehen, du kannst es ja auch tatsächlich so einrichten. Also wenn du dein Bildschirm tatsächlich so aufstellst, bietet dir das Spiel auch die Möglichkeit, es so zu spielen, wie es in der Spielhalle war. Das ist ziemlich cool.
Da gibt es ein paar Idioten wie mich, die da extra eine Glotze dafür haben.
Echt jetzt? Echt jetzt?
Klar.
Das ist ja cool. Hast du den auch in so einen Holzkasten reingebaut, um so ein bisschen ein Cave-Feeling zu haben? Oder?
Ah, ein bisschen. Ich habe da mal von dem Videospielladen, der dich gemacht hat, damals so einen Sega Saturn-Aufsteller bekommen und den habe ich da umgebaut dazu.
Cool. Was ist da drin? Hast du dir da irgendeine normale Spielkonsole reingestellt? Oder?
Das sind alle Spielkonsolen drin, die das unterstützen.
Ach so, cool.
Also 360, Dreamcast, Saturn, PlayStation 1, PlayStation 2, PC, ist ganz, ganz gut gefüllt. Ich kann dir ein Foto schicken, wenn du willst.
Ja, bitte, fürs Blog wäre das total super, wenn du uns ein Foto zur Verfügung stellst und uns mal sieht. Cool. Auf jeden Fall, also ich finde, das ist eine echt gute Portierung, weil einfach alle Optionen drin sind. Du kannst den originalen Arcade-Modus spielen. Also das heißt, auch auf dem Breitbildfernseher normal, so dass links und rechts die Ränder sind und du so ein langgezogenes Bild hast. Oder es gibt diesen Breitbildmodus für, also den neuen Spielmodus, der angemessen ist, zeitgemäß und so. Und was mir aufgefallen ist, ich fand das Spiel im Breitbildmodus viel schwerer.
Ja, gut, das ist ja natürlich auch das Problem. Also ich finde diesen New Order-Modus finde ich eine ganz nette Dreingabe, aber also richtig gespielt habe ich den jetzt eigentlich nie. Weil das Problem ist halt eigentlich das Bild auch von 16:9, von diesem komischen 3:4 Modus. Da könntest du ja auf deine 40-50 Zoll Glotze, könntest du das Bild dreimal eigentlich drauf tun. Und dafür hat man halt eigentlich das Spiel anpassen müssen irgendwie. Ein bisschen reinzoomen und sowas und ein bisschen ändern. Das haben die eigentlich ganz gut hingekriegt, aber in dem normalen Modus ist es ein bisschen runder. Was auch das Hauptproblem ist, dass du die Gegner ballern, also du siehst die Schüsse, bevor die Raumschiffe oder die Helikopter da sind, siehst du meistens früher. Das hätte man ein bisschen noch besser anpassen können. Aber ich meine jetzt für eine nette Dreingabe und du kannst in den Originalmodus immer noch so zocken. Passt das.
Ich denke mal, dass sehr viele Leute, die da jetzt so die ersten Berührungspunkte mit haben, die es vorher gar nicht gespielt haben, die
ist das auf jeden Fall eine super Sache, auf jeden Fall.
Die sind sicherlich froh. Also ich war froh, dass der dabei ist. Ich habe den Arcade-Modus natürlich auch ausprobiert. Aber es ist ja natürlich schon ungewohnt, links und rechts so einen Rand zu haben. Das füllst du da mit irgendeinem Hintergrundbild. Da kannst du dir irgendwie 12 Hintergrundbilder aussuchen oder so.
Ja, aber das ist halt ja. So die keine Ahnung, die Notlösung halt. Es geht halt nicht groß anders mit den neuen Glotzen.
Also für die Zuhörer, vielleicht kennt ihr ja Ikaruga zum Beispiel. Da ist das kam ja auch für Xbox Live Arcade raus, eine Umsetzung. Und da ist es ja auch standardmäßig so, dass das Bild links und rechts halt einfach nicht gefüllt ist, weil das halt dieses, wie nennt man das? Kate? Pade-Format ist. Und das ist schon erstmal eine Ungewöhnung, weil einfach ziemlich viel von dem Schirm einfach überhaupt nicht genutzt wird. Aber das bedeutet auch, dass man in diesem Format auch Gegner sehr früh sehen kann. So. Und das ist bei Breitbild natürlich anders. Da ist es mehr so alles in der Horizontalen. Also links und rechts passiert sehr viel. Und da das Spiel jetzt nicht hundertprozentig darauf umgemünzt ist, fand ich es jetzt halt im Breitbild deutlich schwerer, weil du einfach viele Sachen in der Übersicht nicht hast.
Ja, du musst halt eigentlich schon fast das. Also wenn du das alte Spiel kannst, musst du das eigentlich fast neu erlernen. Also weil die Gegner halt einfach in einem anderen Rhythmus runterkommen als zuvor. Hm.
So vom Stil ist das alles Ganze in so einem, Alternative Reality Zweiter Weltkrieg irgendwie angesetzt. Also man schießt da hauptsächlich Panzer und Helikopter und Schlachtschiffe und so Zeug irgendwie ab und ja.
Ja, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich so 90er-mäßig. Das sieht man eigentlich sehr, sehr selten heutzutage, auch in dieser Art von Spielen noch mehr. Das rechne ich den Hersteller Greff, heißen die, auch eigentlich ziemlich hoch an. Also weil die populärsten, die sind jetzt ja eigentlich inzwischen Cave, die sowas wie, Deathmiles, Mushihime Sama und sowas gemacht haben. Aber die richten sich eigentlich auch immer schon ein bisschen so nach der, nach der Popkultur und nach den Fetischen, was jetzt die Animes-Fans jetzt halt eigentlich mögen. Ist jetzt nicht viel anders jetzt bei dem Tomb Raider, wo man sich jetzt halt auch nach den Leuten gerichtet haben, dass es ein bisschen düsterer, ein bisschen härterer wird, dass du halt eine größere Kundschaft erreichst. Mhm. Und ja, da ist der Greff eigentlich schon ziemlich noch oldschool. Du hast zwei Anime-Mädels, die jetzt halt die zwei Helikopter lenken, aber das war's dann eigentlich so schon. Sonst ist das sehr bodenständig, Panzer und.
Das stimmt. So, die Mädels haben natürlich so lustige Haarfarben, lila und rosa, aber das sind auch die einzigen bunten Farben, die es überhaupt in diesem ganzen Spiel gibt, weil das ist ansonsten alles schon ziemlich düster sogar. Ne? Also für so ein. Es gibt zum Beispiel so einen Schneelevel, der ist auch fast komplett weiß-grau. Und das einzig einigermaßen bunte ist, da sind da die Schüsse, die sind natürlich gelb. Und auch ansonsten sind das so diese typischen, sehr, sehr gedämpften Pastellfarben im Grunde genommen. Also so ein ganz schwaches Grün oder so ein ganz schwaches Braun, das sind so diese dominierenden Farbtöne. Und ich fand, es ist schon ein Kontrast zu den meisten anderen Shootern, die so zurzeit irgendwie kommen.
Ja, ganz genau. Auf jeden Fall. Da kommt auch eigentlich auch eine ziemlich ich weiß schon, irgendwie auch ein bisschen melancholische Stimmung rüber. Zum Beispiel, wenn du im zweiten Level, da kämpfst du gegen so eine Flotte und nachdem du halt so den letzten Flugzeugträger dann platt gemacht hast, fängt es auf einmal so das Regnen an.
Ja.
Das ist schön. Oder im letzten Level, also der heißt Graveyard, der fängt komplett ohne Soundeffekte an. Da hörst du bloß erstmal so ein Pianostück und so nach einer halben Minute, wo du eigentlich auch schon normal spielen kommst, setzen die Soundeffekte ein. Das ist schon eigentlich ganz, ganz cool gelöst. Sieht man nicht oft in dem Genre.
Hat mich auch ein bisschen überrascht, ne? Also ich hatte dann irgendwie ein paar Wochen vorher Deathmiles gespielt und das ist ja das genaue Gegenteil.
Ja.
Du reitest ja irgendwie mit so einem Anime-Mädchen auf einem Besen durch die Gegend und ballerst da in allen möglichen Popcorn-Farben.
Ja, damit mit alles, was der Gothic-Lolita-Fan gerne sieht und sowas.
Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Parodius von Konami damals, so auch so ähnlich abgedreht. Und da macht Underdefeat auf jeden Fall einen ganz anderen Eindruck. Das ist also alles so ein bisschen, es hat auch so einen leichten Steampunk-Touch durch diese ganz extremen Raumschiffe. Und es gibt ja auch so Festungen, wo irgendwelche Türme sich transformieren. Also da kommen dann irgendwelche Geschütze rausgefahren und es hört gar nicht mehr auf und sowas alles. Also schon ziemlich abgefahrenes Zeug. Der einzige Nachteil, du hast es gerade gesagt, ist, es gibt ja tatsächlich nur diese 5 Level, ne?
Ja, gut, und noch einen zweiten Loop gibt es dann noch.
Ja.
In dem die Levels halt noch eine andere Farbgebung haben, wo die Gegner noch aggressiver sind, aber ja, gut, so ein Spiel dauert halt bloß 50 Minuten. Das ist halt, die Kunst ist halt, also in den 50 Minuten halt, das Spiel dann halt am besten zu meistern, wie es halt geht. Die richtigen, also wenn du das ernsthaft spielst, schaust du ja auch, dass du das mit einem Credit so weit, wie du kommst. Weil wenn der weg ist, dann fängt die Score wieder von 9 an und ja, das ist halt am ersten Mal immer üben. Und der Ziel, was ich jetzt hier auch noch nicht geschafft habe, dass du es halt dann mit einem Credit dann durchzockst und da vergehen dann schon viele Stunden.
Es ist ganz klar ein Highscore-Spiel. Also das ist aber auch bei diesem Genre irgendwie auch selbstverständlich. Also sie sind ja in der Regel relativ schnell durchgespielt. Under Defeat im Verhältnis zu anderen vielleicht ein bisschen kürzer. Aber dafür ist keine Situation gleich. Also die Gegnerformationen sind über die Levels immer komplett anders. Es wiederholt sich da irgendwie nichts und so. Und es ist halt dieses typische, man muss es auswendig lernen und sich einige Sachen merken, um da irgendwie Stück für Stück voranzukommen. So, aber ich finde so die ganze Steuerung und die Aufmachung und so läuft super.
Ja, genau. Und es ist halt auch nicht irgendwie so überladen mit Sachen, die man jetzt irgendwie so ein kompliziertes Score-System oder sowas. Das ist halt echt eigentlich, keine Ahnung, halt wie Cave hat ja eigentlich so das Genre revolutioniert, aber die lassen sich das eigentlich fast alles hinter sich und machen das so, wie das halt vor 15 oder 20 Jahren war.
Ja. Das ist ganz cool. Und also ist gut, es gibt so eine Zweifaffenfunktion, wenn du mit dem Schießen, normalerweise, man ist es ja schon so ein bisschen gewohnt, einfach nur die Ballern-Taste gedrückt zu halten. Wenn du die hier loslässt, dann lädt sich sozusagen eine zweite Waffe auf. Das kann irgendwie ein Raketenwerfer noch mehr zusätzlich sein oder irgendwie so eine Drohne, die mitfliegt. Das ist aber auch so die einzige komplizierte Sache, die überhaupt ist.
Ja, genau, es gibt auch eigentlich überhaupt kein System, wo du deinen Schuss aufpowern kannst, also dass du jetzt irgendwie ein Power-Up einsammelst, dass du jetzt dann dein Standardschuss jetzt irgendwie dann gefächert wird oder irgendwie sowas. Du hast immer das Einzige, was du einsammeln kannst, sind diese Art Options, die du dann halt wie so eine Art Drohne um dich rumfliegen und ab und zu gibt's mal eine Bombe, aber das war's dann auch. Also du kannst dich jetzt da wirklich dann drauf konzentrieren, also auch wenn du jetzt mal dann getroffen wirst und kaputt gehst, fängst du immer mit derselben Bewaffnung an. Also du hast immer dieselbe Ausstattung. Du musst dich jetzt halt irgendwie auf eine andere Situation einstellen. Das ist ganz, ganz gut gelöst eigentlich, das liebste System. So Ikaruga ist es ja eigentlich ähnlich. Da gibt es auch keine extra Waffen. Du hast das, was du hast.
Genau, also die Kunst ist halt da relativ simpel und zugänglich zu sein und das macht Under Defeat auf jeden Fall sehr gut. Insofern, nochmal zum Abschluss, worauf hast du es gespielt?
Lustigerweise habe ich am meisten, wo du gestern gesagt hast, du brauchst einen Partner, habe ich die Dreamcast-Fassung gespielt. Habe ich auch noch ein paar, also die gefällt mir auch wirklich immer noch komischerweise am besten auf der 360. Ich habe dann noch die 360-Version, da sind die Soundeffekte ein bisschen übersteuert. Also du hast meistens immer bloß deinen Schuss und die Explosionen sind ein bisschen komisch abgemischt, aber sonst das Spiel ist dasselbe.
Ich hatte noch die 360 und PS3-Fassung im Vergleich. Und ich würde raten, wenn dann die 360-Fassung zu kaufen, weil die PS3-Fassung, die hat manchmal so Slowdowns. Mhm. Also manchmal, wenn richtig viel los ist, es gibt ja beabsichtigte Slowdowns, wenn man eine Bombe wirft zum Beispiel, es gibt ja diese Smart-Bombs und wenn man stirbt, dann gibt es immer so eine kleine Unterbrechung oder spielt man langsamer. Aber es gibt auf der PlayStation auch im normalen Spiel, wenn ziemlich viele Gegner irgendwie auf dem Schirm zu sehen sind, dann geht das Spiel komischerweise in die Knie. Da würde ich auf jeden Fall zur 360-Fassung
raten. Ja, weil es ist eigentlich auch sehr, sehr seltsam, dass das in Japan auf der PS3 rausgekommen ist. Da gibt's eigentlich, also hier gibt's einen Markt für solche Spiele, der wahrscheinlich so größer ist, aber in Japan ist eigentlich die einzigen Leute, die überhaupt noch 360-Spiele kaufen, ist halt diese kleine Gruppe. Da interessiert den Kreis ist 3, interessiert da keinen Menschen. Aber von solcher Art Spiele, da kommen schon das ja noch 3, 4 raus.
In Japan ist die 360 auch ordentlich abgekackt, oder?
Ja, die gibt, also wenn es solche Spiele nicht mehr geben wird, das ist halt der letzte harte Kern, die sind noch unterstützt, der Rest spielt keine Rolle, so bizarre wie das auch ist, weil interessiert an Tomb Raider halt kein Menschen auf der 360. Das ist ja eine andere Welt.
Ja, auch noch nicht mal diese vielen Rollenspiele, ne? Man soll, ich meine, die haben doch versucht mit so Sachen wie Lost Odyssey und so, so eine Offensive zu starten.
Sowas. Ja, also Den Vorwürfen kann man Microsoft nichts. Die haben tapfer, also die ersten 2-3 Jahre alles versucht, an Firmen und Spiele irgendwie anzuwerben, dass sie da was für machen. Aber also der Zug ist abgefahren. Das ist so wie die PSP hier. Das hat man mal gehört, dass es sowas gegeben hat, aber spielt keine Rolle mehr.
Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Ne? Was mir bei einer Defeat mal wieder aufgefallen ist, so die Japaner stehen ja total auf deutsche Panzer und so Zeug, oder?
Nicht nur. Da geht eine Defeat sogar noch ein bisschen weiter.
Das ist ja schon irgendwie so eine Art Fetisch. Also wenn du ein bisschen Animes guckst so und dann fällt dir schon auf, dass da eine gewisse Faszination für ehemaliges deutsches Militärgerät schon da ist. Ne? Also ganz vorwiegend halt die Gerätschaften. Ja, und komm. Das ist schon...
Du wirst auch gleich wahrscheinlich lachen. Ich schaue gerade eine Anime-Serie an. Die heißt, japanisch heißt die Girls und Panzer. Und... Und die bekämpfen sich im sportlichen Wettkampf, machen die Panzerschlachten und sagen auch immer Panzerfahren.
Ist das doch ein Übrigbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg oder so? Also ich meine, ne, ist das irgendwie noch hängen geblieben bei den Japanern?
Also das ist natürlich jetzt auch halt schon irgendwie so eine bestimmte Zielgruppe, die jetzt halt auf diesen technisch-fetisch da absteht, aber ja, es sind jetzt natürlich jetzt nicht bloß deutsche Panzer, aber...
Ja. Aber es fällt schon auf, ne? Als ich damals Neon Genesis gesehen habe, muss ich auch so lachen, dass dann eine Figur eine Deutsche ist. Und die auch davon redet, wie toll die deutschen Panzer sind und sowas alles. Das ist schon also ein bisschen auffällig. Aber Under Defeat ist auf jeden Fall voll auf diesen Fetisch ausgesetzt.
Ja, es gibt sogar immer ein paar deutsche Sprachfetzen, also wenn du so einen Boss besiegt hast, der sind zwar nicht so leicht zu verstehen, aber wenn man das 3-4 Mal gehört hat, dann ist immer so ein Funkspruch mit viel Rauschen, aber keine Ahnung was. Beim ersten Boss hörst du, glaube ich, so in den Fetzen, so dass das Flugzeug ist zerstört, kehren sie zurück zur Basis, irgendwie sowas.
Ja, das ist so, ganz, also wenn man ganz genau hinhört. Und das sogar international, ne? Also es ist nicht nur in der deutschen Version so, es ist überall so.
Ja, es war ja erstmal ein japanisches Spiel.
Also ja,
war
genau.
Hier eigentlich sehr, sehr bizarr, dass das hier rausgekommen ist und noch auf Disc. Das war eigentlich, der japanische Release war sehr schon sehr merkwürdig. Hätte keiner mehr mitgerechnet und dass es dann hier nochmal rauskommt, ja, gut, schön. Dass diese Nischenspiele immer noch einen kleinen Halt haben.
Okay, ja, ich würde es empfehlen, wer sowas mal sucht, für eine halbe Stunde Highscore zu jagen, dafür ist es halt so ein Ding, dass du immer wieder aus dem Regal nehmen kannst, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Kostet auch nicht viel, so zwischen, ich glaube, ab 20 Euro geht's los und ist echt ein fairer Preis dafür.
Schnäppchen, meine Version halt, glaube ich, 90 Euro.
Ja, da ist irgendwie noch eine Soundcheck-CD dabei, für die ganz krassen Fans. Ich finde die Musik jetzt nicht so toll, aber okay, kann man machen.
Der normale Soundtrack ist gut. Da gibt es diesen New Order Mode. Das ist ein furchtbarer Soundtrack. Aber
ach so. Also
der normale und der Range vom Arcade-Track ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist von dem Typ, der eigentlich zu jedem Tekken und jedem Ridge Racer die Musik gemacht hat.
Ach was, echt?
Jiho Soe, ja. Das ist echt guter Mann.
Okay.
Aber diese New Order, die kann man aber umstellen. Also die ist echt...
Okay.
Hat mir gar nicht gefallen.
Das ist auch der auf der CD drauf ist, ne? Wir recherchieren hier live.
Ja.
Aber
möglich.
Ja, wir wissen es nicht. Wir müssen einfach zugeben, wir wissen es nicht. Okay, alles klar. Ja, super, Markus. Dann herzlichen Dank, dass du heute Morgen da warst.
Kein Ding.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Jo, bis dann.
Ciao.